Der Tod ist sozusagen der Endpunkt. Vielleicht ist der Tod die Krönung vom Ganzen. Wie heißt es immer so schön, der Orgasmus ist doch der kleine Tod, ne?
Ja, stimmt. Mhm.
Und dann manchmal denke ich auch so, ich bin ja manchmal ein bisschen böse und flapsig, bin ich sowieso und so weiter. Ich bin ganz wenig heilig. Und dann denke ich,
wir schon.
Wie wäre denn das, wenn wir den Gedanken mal so spielen, wenn der Orgasmus der kleine Tod ist, was müsste eigentlich beim großen Tod passieren?
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht. Heute wie immer mit
Katinka Magnussen
und wie immer mit Cesar Trautmann. Und wir sitzen heute zusammen mit Claudia Kardinal. Und Claudia hat eines der, wenn nicht das berührendste Thema dabei und gleichzeitig ist es ein Tabuthema, denn du beschäftigst dich sehr mit dem Tod und mit dem Sterben und das auch schon sehr, sehr lange. Und du bist eine Sterbeamme. Und allein schon bei dem Ausdruck waren wir beide on fire.
Die Hebamme kenne ich. Ja, Hebamme ist sehr vertraut in meinem Leben in den letzten Jahren. Und ich finde den Begriff Sterbeamme wunderbar.
Ja, vielen Dank, dass du heute zu uns kommst mit dem besonderen Thema. Und wir haben es eben schon gesagt, wir haben beide irgendwie so unbewusst auch so einen Bogen drum gemacht. Ich gestern so bei der Vorbereitung und ja, ist sehr, sehr besonders und umso schöner, dass du heute da bist, liebe Claudia. Du kennst dich mega, mega damit aus und wir können heute, glaube ich, ganz viel von dir lernen. Und wir haben auch eben das Ganze schon mal angefangen, dann sagte Katinka, hups, ich habe gar nicht auf den Knopf gedrückt.
Ich habe den Knopf nicht gedrückt zum ersten Mal. In 20 Folgen habe ich zum ersten Mal den Kopf nicht gedrückt. Das zeigt auch, dass wir ein Tabu aus dem Thema machen, Claudia. Du hast da eben angesetzt. Vielleicht magst du das nochmal sagen.
Ja, ich würde sagen, wir haben nur drei ganz große Tabus und ich frage mich immer, welches das größte ist. Also das hängt ja zusammen. Also die Themenbereiche wie Geburt, riesiges, großes Tabu, durften da Männer, die durften doch gar nicht mitkommen, ne? Lange Jahre, ne? Und das Thema Tod ist natürlich auch ein großes Tabu. Und das Größte, ich glaube, das Allergrößte ist das Thema Sexualität. Nur leider Gottes ist es eben halt so, das eine bedingt sich, ne?
Zum Glück bedingt sich das eine
und
das
andere. Ohne Sex gibt es keine Geburt und ohne Geburt gibt es keinen Tod. Aber ich glaube, der Tod letztendlich, der Tod ist sozusagen der Endpunkt. Vielleicht ist der Tod die Krönung vom Ganzen. Wie heißt es immer so schön, der Orgasmus ist doch der kleine Tod, ne?
Ja, stimmt. Mhm.
Und dann manchmal denke ich auch so, ich bin ja manchmal ein bisschen böse und flapsig, bin ich sowieso und so weiter. Ich bin ganz wenig heilig. Und dann denke ich,
wie wäre denn das,
wenn wir den Gedanken mal so spielen, wenn der Orgasmus der kleine Tod ist, was müsste eigentlich beim großen Tod passieren? Vielleicht ist das ein gigantisches Feuerwerk, wo jeder Orgasmus unseres Lebens
ein Witz dagegen ist.
Wow. Kleiner Abklatsch, wäre doch vielleicht nur ein guter Gedanke, ne?
Ja.
Diejenigen, die Nahtoderlebnisse erlebt haben, die berichten ja durchaus, also nicht von orgiastischen Situationen, aber ich weiß zum Beispiel, es gibt bestimmte Menschen, die suizidal sind, die immer wieder sich bis an den Rand bringen, um den Kick zu haben.
Ja.
Das heißt, da steckt schon noch was drin. Ne? Auf jeden Fall ist es so, dass diese drei Themen bedingen sich. Wir wissen, wir haben es mit einem riesen Tabuthema zu tun und ich habe das ganze Sterbeamme genannt, ich glaube extra. Es geht nicht darum, Menschen Angst zu machen. Ich weiß auf jeden Fall vor 20 Jahren, als ich den Begriff geprägt habe, wenn ich gesagt habe, ich bin Sterbeamme, dann sind die Leute einen Satz nach hinten gesprungen. Und ich weiß noch, habe ich die ersten Totenwachen gemacht. Das war 1986 habe ich die erste Totenwache meines Lebens gemacht.
Was macht man bei einer Totenwache?
Bei einer Totenwache ist es so, dass ein verstorbener Mensch dort bleibt, wo er gestorben ist.
Und nicht sofort abgeholt wird, ne? Was ja in den allermeisten Familien sofort passiert.
Also nach dem Motto, jemand stirbt, muss man eine Decke drüber legen oder so ein Tuch drüber legen, wie in so einem pathologischen Tatort.
Mhm.
Und die werden, das ist auch das Komische, die werden sofort entsorgt und zwar immer nach unten. Also in Krankenhäusern ist die Station für die pathologischen Stationen, also wo die Verstorbenen, immer im Keller. Es gibt kein Bestattungsinstitut, was seine Aufbahrungsräume im 13. Stock hat.
Wahnsinn.
Komisch, ne?
Mhm.
Das heißt, die müssen sofort weggebracht werden. Ich weiß nicht, das ist so eine Angst vor Leichengift, wo ich denke, ach, da wieder ganz flapsig, wo ich denke, ich stelle mir mal vor, ich kaufe einen Schmorbraten. Den lege ich auf den Tisch im Wohnzimmer. Das sind nicht, da kommt vielleicht innerhalb von 2 Tagen, vielleicht kommt mal eine Fliege vorbei. Aber das ist doch kein Leichengift, was da innerhalb von Stunden passieren würde. Nein, nein.
Aber das ist ja die Unwissenheit. Das ist die Unwissenheit. Und da sind wir sofort beim Tabu. Darüber wird ja nicht genau geredet. Ja. Darüber weiß ich so gut wie nichts. Weder wird es zu Hause, noch im Kindergarten, noch in der Schule. Ich kann da nichts erinnern. Ich habe vorhin zu dir gesagt, ich komme aus einer Familie, in der wird sozusagen eigentlich nicht gestorben.
Ja.
Also deswegen, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich blank bin, weil ich habe mir natürlich auch ganz viel irgendwie schon...
Ich bin relativ blank, ehrlich gesagt.
Ja, genau.
Also, obwohl es gibt doch so eine, es ist ja auch, ich kann das ja auch nachvollziehen, ne? Es gibt doch so eine Postkarte, da steht drauf, Mathe ist ein Arschloch. Mhm. Und das kann man durchaus durchstreichen und Tod drüber schreiben.
Ja.
Ja? Denn der Tod, der zerstört Lebenspläne, der Tod, der zerstört den Sinn. Und wenn wir den nicht haben, dann ist das eine ganz gefährliche Angelegenheit, ne? Und der Tod maßt sich ja an, unbestechlich wie er ist, der maßt sich an, das einfach kaputt zu machen und dann geht er weiter.
Und wir haben das nicht im Griff, wir können es nicht kontrollieren.
Überhaupt nicht.
Aber wie sind wir denn da hingekommen? Weil früher, ich will jetzt keine Jahreszahlen da geben, aber war der Tod ja viel natürlicher, genau wie die Geburt. Es fand zu Hause statt und das war innerhalb der Familien. Dann wurde das zelebriert.
Zelebriert, wollte ich gerade fragen.
Mit der Kirche oder
in Ritualen.
Ritualen, Freundeskreise, engste Freunde kamen. Für jedes dieser Ereignisse wurde ja im Grunde alles gefeiert. Haben wir das verloren?
Wann wir das verloren haben? Also ich habe ja manchmal den Verdacht, das waren der Erste und Zweite Weltkrieg. Da hätte man doch eigentlich über ganz Europa und ganz besonders über Deutschland so eine durchsichtige Käseglocke so aus Glas drüber machen können, sagen, das ist eine Großpsychiatrie.
Ja.
Und das ist ja auch so eine komische Geschichte gewesen. Es gibt immer wieder die Hinweise darauf, dass im Zweiten Weltkrieg, besonders wahrscheinlich im Ersten auch, das weiß ich aber nicht explizit, diejenigen, die auf dem Feld gestorben waren, das waren die besseren Toten.
Oh.
Wer zu Hause eine normale Lungenentzündung hatte oder sowas, das waren die nicht so wichtig waren. Das sind aber beides Todesfälle und zurückbleiben zerfetzte Lebenskonzepte von den Trauernden. Ne? Und da habe ich mich, also ich habe mal in einem Buch von mir habe ich geschrieben, ich hätte so gerne auf Friedhöfen einen Walk of No Name. Nicht ein Walk of Fame, sondern ein Walk of No Name, wo einmal im Monat ein völlig normaler Mensch in seiner Einzigartigkeit dargestellt wird, wie sonst nur Promis. Mhm. Ne, im Nachhinein, im Nachklang, in der Würdigung, in der Wertschätzung.
Was ihn ausgezeichnet hat.
Was war die Besonderheit?
Was er für Qualitäten hatte.
Und was hat er für Macken gehabt? Mhm. Und was war liebenswert und was war nervig? Und das würde ich ganz, ganz toll finden. Und deswegen ist mir diese Fragestellung, wer ist der bessere Tote, da werde ich sauer. Mhm. Ich habe gerade... Was Corona angeht, da habe ich eine Überschrift gesehen, ich glaube, das war im Spiegel, hat jemand gesagt, waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als der Artikel geschrieben wurde, 8.000 Tote, 8.700 Tote. Wo ist die öffentliche Trauer um die Corona-Toten? Und dann habe ich gedacht, was ist das denn für eine dumme Bemerkung? Was ist das für ein dummer Ansatz? In der Zeit sind täglich mehr als 2.500 Menschen gestorben. Wo ist denn die Achtung denen gegenüber? Wo ist die öffentliche Trauer für alle die, die beim Motorradfahren sich totgefahren haben? Wo ist die öffentliche Trauer für alle die, die am Herzinfarkt gestorben sind? Wo ist die öffentliche Trauer für alle die, die an einer Sepsis gestorben sind, ne? Und das ist da werden jetzt die Corona-Toten werden die Helden.
Ja.
Und das ist eine Sache, geht mir ziemlich auf die Nerven. Aber vielleicht noch mal eben zurück zu dem Tabu. Ich mache so eine Beobachtung. Ich habe früher, vorhin gesagt, als ich meine ersten Totenwachen gemacht habe, da bin ich auch noch viel mehr auf Partys gewesen. Und da habe ich das so schon erlebt, dass ich auf einer Party war und die haben gesagt, Mensch, und komm und möchtest nicht ein Glas Wein trinken? Du trinkst doch so gerne einen Wein und so. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe noch was vor. Was hast du denn noch vor? Ja, ich gehe jetzt gleich noch auf eine Totenwache. Das war nachts um Mitternacht oder so. Und dann war plötzlich betretenes Schweigen. Mhm. Und dann, also ich muss echt so jedes Mal darüber lachen, wenn ich daran denke. Und dann haben die gesagt, ja, eigentlich sollte man sich mit dem Thema viel mehr beschäftigen. Mhm. Und ich glaube, die waren dann froh, als ich weg war. Mhm. Ne? Weil dann mussten sie sich ja nicht mit dem Thema wieder weiter beschäftigen. Also ich habe dann sozusagen meine ganzen Sachen gemacht, aber ich habe gemerkt, meine Umgebung wollte das Thema nicht so gerne haben. Mhm. Jetzt bin ich 64 Jahre alt und jetzt passiert was anderes. Und ich finde es köstlich. Wenn ich jetzt auf irgendwelchen Feiern bin, dann kommen diejenigen, die natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Und es werden die besten Möglichkeiten für einen Suizid diskutiert.
Ach, okay.
Die sagen, ich werde doch nicht alt und krank und ich werde mich doch nicht pflegen lassen. Ich werde eine kleine Kreuzfahrt machen und dann springe ich vom Schiff, ziehe mir vorher noch eine Flasche Champagner rein und so. Und ich sage denen immer, das kannst du auch viel einfacher machen, viel schöner und so weiter. Also, und ich mit großem Amüsement. Betrachte ich das und diskutiere das auch mit denen und suche nach Möglichkeiten. Was wäre denn die beste Möglichkeit? Und das ist viel Gelächter. Das heißt, da ist dieses Tabu bei denjenigen, die älter geworden sind, ein bisschen reduzierter, weil die kommen ja nicht mehr drum rum. Ne? Die gucken sich morgens im Spiegel an und sagen, da ist ja schon wieder eine neue Falte.
Ja? Wenn es nur die wäre.
Wenn es nur die wäre.
Ja, genau. Es knackt und zieht ja an tausend Stellen.
Ich habe gerade mit einer alten Freundin darüber diskutiert, die ist jetzt, glaube ich, 75 und sie hat gesagt, irgendwie, sie hat irgendwas von den Krankheiten, die sie gerade hat, erzählt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, als sagen ja alle jungen Leute und ich selber habe es ja auch gesagt, ach, wer älter wird, die reden nur noch über Krankheiten. Und habe ich zu ihr gesagt, ja, aber die haben die doch auch. Warum sollen die dann über die Sportereignisse diskutieren. Das heißt, man redet darüber das, was man im Alltag hat, oder nicht?
Ja.
Ja, genau.
Also von wenn man daher, kleine Kinder hat, redet man darüber. Exakt. Wer ist wann trocken, wer gibt wann den Schnuller ab und hast du schon Schultüte und so.
Und wer einen Hund hat, der redet darüber. Und wer in der Politik tätig ist, redet darüber. Das heißt, ich finde, von Stund an können wir allen Menschen die Erlaubnis geben, dass die so dermaßen viel, den ganzen Tag, wenn sie wollen, nur über Krankheiten reden können.
Wenn sie wollen, unbedingt.
Wenn sie wollen, unbedingt.
Ne? Also wenn es gut tut auch.
Und ich finde, alle anderen haben darüber den Mund zu halten, sonst amüsieren wir uns über alle, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als über Politik zu reden.
Auch gut, genau. Da sind wir in einem freien Land. Genau. Wie bist du denn dahin gekommen?
Danke, Cisar. Das war nämlich exakt die Frage, die mir gerade auf den Lippen lag.
Ja,
wie wird man Sterbeamme und wofür bist du angetreten?
Also ich würde mal so sagen, wenn ich jetzt so ganz genau gucke, dann würde ich sagen, vielleicht hat bei mir das ganze Thema mit 12 angefangen. Mhm. Mit 12 habe ich mich nämlich die Frage gestellt, was der Sinn des Lebens ist. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass die Gesellschaft oder die Erwachsenenwelt um mich drumherum, die hat so getan, als ob sie nicht wüsste, was ich meine. Und insofern habe ich keine Antworten gekriegt und ich habe insofern auch die ganze Erwachsenenwelt gar nicht mehr ernst genommen. Weil meine Kernfrage, meine Zentralfrage, die hatte keinen Platz. Ich bin dann Goldschmiedin geworden und habe dann gesagt, war sehr gesellschaftsenttäuscht. Und dann habe ich gesagt, so auf gut Deutsch gesagt, die Gesellschaft kann mich mal. Mhm. Ich werde jetzt Kinder in die Welt setzen. Ich werde es ganz anders machen. Ich werde Kinder in die Welt setzen und ich schicke meine Kinder auf eine Waldorfschule, weil da sind die nett.
Mhm. So. Und du warst nicht auf einer
Nein, ich war nicht auf einer Waldorfschule. Mhm. Ich war auf so einem Gymnasium. Wir hatten noch Alt-Nazis als Lehrer.
Oh ja.
Und das habe ich auch gemacht. Ich habe meine Kinder in die Welt gesetzt. Und ich war hochschwanger mit meiner zweiten Tochter. Und dann, ich würde heute manchmal denken, was hat das Leben eigentlich da mit mir vorgehabt? Das weiß ich nämlich. Also jedenfalls was ganz anderes. Auf jeden Fall war ich hochschwanger mit meiner zweiten Tochter und 4 Wochen vor der Geburt von meiner zweiten Tochter ist rausgekommen, dass meine andere Tochter mit 1,5 Jahren eine akute Leukämie hat. Und ich war Goldschmiedin, ich wusste gar nicht, was eine Leukämie ist. Ich weiß aber noch wie heute, wie die Diagnoseübermittlung war. Ne, ich bin heute 64, bitte wohlgemerkt, ich war damals 25 oder so. Mhm. Ich weiß noch, wie die Diagnoseübermittlung war. Ich wusste, ich war auf einem anderen Planeten plötzlich. UKE und anderer Planet. Und ich habe mich zwischen Blutwerten, ich habe mich in den nächsten Jahren dann, während der ganzen zytostatischen Behandlung, habe ich natürlich mich zwischen Blutwerten hin und her gehangelt, wie Menschen mit einer Krebsdiagnose oder die Zugehörigen das eben halt tun. Und manchmal denke ich heute auch sehr amüsiert daran, ich hab mit so Werten wie Leukos, Eris, Thrombos hantiert. Er wusste aber nicht, was das ist. Ne? Und ich glaube, manchmal geht es anderen Leuten mit den Börsenwerten vor 8 genauso.
Ja, mir.
Das weiß doch kein Mensch, was das bedeutet. Oder also vielleicht gibt es welche. Aber ich wusste das damals nicht, habe aber mit denen hantiert.
Musstest du ja.
Musste ich und habe mit denen hantiert und vielleicht einfach nur so getan. Habe ich so getan? Nee, ich glaube, ich habe mir die Frage gar nicht gestellt. Und ich weiß heute, wie einfach es gewesen wäre, das in den Zusammenhängen klarzumachen. Also ich bin dann auf jeden Fall, ich musste mich also ab diesem Moment, also ab 1981, musste ich mich mit den Fragen Leben oder Sterben auseinandersetzen. Im Laufe der Jahre, nachdem diese Zeit durch war, ich habe mit 29 dann mein drittes Kind gekriegt und ich bin immer mehr für mich zu dem Punkt gekommen, dass ich das vor mir, sollte jemals ein Rückfall in der Leukämie da sein, dass ich das vor mir selber nicht vertreten könnte, noch eine zweite Chemo- oder zytostatische Behandlung obendrauf zu setzen.
Weil dein Kind so gelitten hat?
Das ist der eine Weg gewesen. Aber als der Rückfall da war, habe ich das große Glück gehabt. Ich habe eine behandelnde Ärztin im UKE gehabt. Und der Rückfall war da und ich habe dann zu ihr gesagt, was machen wir jetzt? Und dann sagt sie, wir können eine weitere Chemotherapie machen. Und dann habe ich gesagt zu ihr, das dürfen wir nicht. Und dann sagt sie, warum nicht? Und dann habe ich gesagt, gucken Sie sich Katharina doch mal an, das ist keine Kämpferin. Und die Ärztin hat gesagt, Sie haben recht.
Oh wow.
Gott sei Dank. Ne? Das ist natürlich eine zutiefst ethische Frage, die ist ja nicht von Blutwerten abhängig. Das ist ja nicht eine Sache, die von technischen Werten abhängig ist, sondern ich bin der Frau sehr dankbar, dass die diesen tieferen Blick hat.
Dass sie dich gesehen hat.
Und das Kind.
Mhm. Genau. Mhm. Und Katharina ist dann gestorben 1986. Der Rückfall war kurz nach Tschernobyl. Das heißt, dieses Jahr ist mir sehr eingeprägt, was auch immer und aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass mir dann in den nächsten 2 Jahren, von 86 bis 88, sind in diesen 2 Jahren 5 Menschen, also neben meiner Tochter, sind noch mal 4 andere Menschen aus meinem nahen Familienkreis gestorben. Und ich habe damals gedacht, ich bin der einzige Mensch der Welt. Ich habe gedacht, der Tod kommt und knipst mal da einen aus und da einen aus und da einen aus. Das war eine ganze Serie und ich habe gedacht, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, dem das passiert.
Ja.
Logischerweise. Ich weiß heute, dass das auf eine ganz seltsame Art und Weise in vielen Familienstrukturen, das liegt ja nicht an der Familienstruktur, das sind ja unergründliche Rätsel, es gibt solche Serien. Vielfach. Mhm. Und das beschäftigt mich auch sehr, wo ich gedacht habe, da steckt doch mehr dahinter als nur Zufall. Wann immer der Begriff Zufall mir vor die Nase platzt, denke ich, ihr lieben Leute, das ist alles viel zu zufällig. Das kann so nicht. Das ist, ne?
Und auf da sowas ist irgendwas, bin ich, irgendeine Bedeutung
da ist irgendwas, oder dahinter. Irgendwas Seltsames ist da drin.
Ja.
Und ich gucke es mir an und ich nehme es wahr und ich bin darüber natürlich auch ein Stückchen darüber zurückgekommen zum Staunen. Auf jeden Fall habe ich dann kreiert, was Trauernde kreieren können. Da waren wir ja vorhin schon ganz kurz und die klinische Medizin die Schulmedizin hat nach den Untersuchungen hat mir dann Valium geben wollen. Die Naturheilkunde wollte mir, was war das?
Ignatia
und Johanniskraut im hohen Maße geben. Und ich war ja noch nicht fertige Heilpraktikerin. Ich wusste nur, dass sie haben richtig einen an der Waffel, die beiden Sparten. Denn für mich ist es so, dass ich sage, ich muss mehr Werkzeuge haben, um Abschiede in Frieden zu bringen. Ich nehme mal ein Beispiel bei mir, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Da war ich gerade fertige Heilpraktikerin. Da kam eine Frau zu mir, die hatte schweres Rheuma. Die war ungefähr so alt wie ich, vielleicht ein bisschen jünger, 34 sowas. Und die brachte ihre kleine Tochter mit, so ein ganz süßes kleines Mädchen. Und dann habe ich alles abgefragt, was man naturheilkundig abfragen kann und habe gesagt, ich verstehe das nicht. Ihr System hat doch über 30 Jahre rheumafrei durch die Gegend laufen können. Und dann sagt sie, ja, ich habe aber schon eine Idee. War sehr erstaunt. Dann sagt sie, ein Jahr bevor sie schwanger mit ihrer Tochter wurde, hatte sie einen Schwangerschaftsabbruch. Und wenn sie jetzt ihre Tochter anguckt, denkt sie jedes Mal, sie hat sie gar nicht verdient. Und da habe ich, also da habe ich gewusst, wenn ich diesen Abschied nicht in Frieden bringe, dann brauche ich mit Mitteln gar nicht anzufangen. Mhm. So, und dann ist es komischerweise so gewesen, ich war fertige Heilpraktikerin, ich habe mich natürlich, ich habe von ziemlich Anfang an angefangen gleich zu unterrichten an verschiedenen Heilpraktikerschulen, habe mich natürlich auf das Thema Hämatologie geschmissen. Mhm. Hämatologie, Immunologie, wahrscheinlich aus meiner eigenen Geschichte heraus, nehme ich an. Ne?
Ja.
Also auf jeden Fall habe ich die ersten Sterben, ich weiß noch, das war eine junge Frau auch, also so alt wie ich damals, und die hatte ein malignes Lymphom. Das heißt, das ist eine bösartige Lymphwegserkrankung. Mhm. Und die hat mich angerufen, mit der hatte ich gar nicht viel zu tun, es war so ein Bekanntenkreis, und die hat mich angerufen und hat gesagt, ich verweigere jede weitere Behandlung und ich werde jetzt zu Hause sterben. Und kannst du bitte mal vorbeikommen? Ich brauche jemanden, mit dem ich Tacheles reden kann. Mhm. Ich fand mich ja in meinem Leben lang normal. Ich wusste nicht, dass irgendwie,
dass du da eine Qualität hast.
Dass da irgendwas unterschiedliches. Das kam mir ganz komisch vor. Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Und das war meine, ich glaube, das war 1989, 90. Auf jeden Fall war das meine allererste Sterbebegleitung und Totenwache mit allem, was dazugehört. Und dann habe ich halt weitergearbeitet. Und bei mir hat sich das immer mehr dahin verschoben, dass ich diese, ich hatte meine Antennen immer wach dafür, falls waren Abschiede im Hintergrund, sind das ungeklärte Geschichten und so weiter. So, und dann war ich 2001 an der Stelle, wo ich gedacht habe, so, jetzt hast du schon so viele Werkzeuge in der Sterbebegleitung, in der Trauerbegleitung zusammengesammelt. Jetzt gebe ich die weiter, die Werkzeuge. Mhm. Und dann habe ich die erste Sterbeamtgruppe in Hamburg gegründet. Oder die erste Sterbeamtgruppe hat sich zusammengefunden. Es waren 6 Personen, glaube ich, damals. Und habe parallel dazu gesagt, na ja, dann kann ich ja auch das Ganze mal aufschreiben. Mhm. Und dann habe ich mein erstes Buch geschrieben. Mhm. Was es immer noch auf dem Markt gibt, ist ein kleines bisschen gekürzt zur ersten Ausgabe, aber es macht ja nichts. So, und das war der Anfang. Und dann gab es eine ganz komische Gelegenheit, und zwar bin ich über Umwege als sogenannter No-Name-Gast 2003, glaube ich, bei Johannes B. Kerner eingeladen gewesen. Und ich finde das so nett, ich finde das so humoristisch, dass die No-Names, die heißen in der ganzen Umgebung, die heißen auch No-Names, deshalb, weil sie kein Schwein kennt, aber irgendwas haben sie gemacht und darüber können sie ein paar Minuten berichten. Mhm. Und das habe ich natürlich mitgemacht. Und dann bekam ich einen Anruf aus Regensburg. Und eine Frau sagte, sie hätte das gesehen, sie fände das sehr toll und sie wolle gerne die Ausbildung als Sterbeamme, die Fortbildung als Sterbeamme mitmachen. Und ich habe dann so gesagt, ja, das ist schön, die nächste Gruppe in Hamburg fängt dann und dann an. Und sagt sie, nee, nicht in Hamburg, hier in Regensburg. Mhm. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das ist eine Hochburg des Katholizismus, Regensburg. Mhm. Und die Unterrichtsräume waren ziemlich tatsächlich fast neben dem, also später jedenfalls, fast neben dem Dom in Regensburg, eine wunderschöne Stadt, toll. Aber ich bin dann hingefahren, habe einen Vortrag gehalten und die Gruppe kam zustande. Jetzt starten wir in Bayern mit der 13. Gruppe.
Und war das tatsächlich so, dass die kirchlichen Aspekte dann dich da in irgendeiner Form beeinträchtigt oder irgendwie eine Energie hatten, die nicht ging? Also offensichtlich ja nicht.
Nee, ich glaube, das ist einfach so, dass ich glaube, bei mir sammeln sich diejenigen, die frei denken. Mhm. Also, weil jemand, der richtig, ich glaube, diejenigen, die nicht offen genug sind, als dass sie auch einen Buddhismus in Frage stellen, als dass sie auch einen Katholizismus in Frage stellen oder einen Islam in Frage stellen, ich glaube, die kommen zu mir nicht. Das würde, glaube ich, auch nicht funktionieren, weil ich bin mittlerweile mit meinem eigenen Weltbild so weit, dass ich sage, da gibt's so viel Staunenswertes, so unheimlich viel in der Welt und so viel zwischen Himmel und Erde, wovon wir keine Ahnung haben. Aber ja, genau, neulich kam mir so ein schöner Spruch vor die Nase. bin sehr dankbar dafür. Der heißt, möglicherweise gibt es auf der ganzen Welt nur eine einzige Wahrheit. Leider Gottes ist die verteilt auf 7 Milliarden Köpfe. Und dann kann ich mich gar nicht einer Gruppierung zuordnen.
Mhm. Ja? Oder zum Glück ist sie so verteilt.
Zum Glück ist sie so verteilt. Ne? Also ich bin katholisch erzogen und ich habe das geliebt. Ich war die ersten 5 Jahre oder die ersten 4 Schuljahre auf einer katholischen Schule hier in Hamburg. Oh, ich habe meine Nonnen geliebt. Das waren so tolle Frauen. Mhm. Und ich wollte mit 9 unbedingt Nonne werden.
Ja.
Ne? Mit 16 bin ich ausgetreten aus der Kirche.
Okay. Ne? Und so mit 12 kam ja der Sinn, die Frage nach dem Sinn des Lebens.
Die unbeantwortete Frage.
Ich habe damals ja auch gedacht, ich bin der einzige Mensch, dem das passiert ist. Ich habe dann Jahre später, da war ich schon lange als Sterbeamt tätig und auch mit meinen Unterrichten und so. Und da gab es an einer Schule einen Suizid von einer Schülerin. Und ich habe dann hinterher zu dem Kollegium gesagt, Menschenskinder, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um die anderen Kinder. Weil wenn ich mir vorstelle, ich bin 13 und richtig schlecht drauf, aber wenn ich so eine Abschiedsfeier bekomme, ich glaube, da könnte ich Nachahmerin werden. Mhm. Und dann habe ich jahrelang Religion in der Oberstufe unterrichtet. Hat mir unglaublichen Spaß gemacht, habe ich dann aber aus zeitlichen Gründen mit meiner Sterbeamme nicht geschafft. Auf jeden Fall gab es da eine Situation, das war eine 6. Klasse, die sind 12. Ne? Da war ein Schüler in einer Klasse drin und hat gesagt, hat die Fragen, so ein bisschen verdeckt die Fragen nach dem Sinn gestellt. Was soll ich hier eigentlich? Und so, wer sowas fragt, da steckt die Frage nach dem Sinn hinter. Mhm. Und die Lehrerin rief mich an und sagt, sie muss sich das ernst nehmen. Ich habe gesagt, selbstverständlich musst du das ernst nehmen. Und dann sagt sie, das kann ich, das traue ich mir nicht zu, kannst du das machen? Und ich habe gesagt, ja, ich komme bei dir in die Klasse. Und das war, wie gesagt, 6. Klasse, 30 Schüler, Schülerinnen. Und habe dann gesagt, Eine Person aus unserer Runde stellt sich die Frage, was soll ich hier? Wer von euch hat die Frage auch schon gehabt? Hm. Haben sich 29 gemeldet.
Wow.
Und dann habe ich auch, das hat mich fast überwältigt. Und dann denke ich, nee, wissen wir das eigentlich als Erwachsene, dass die alle mit 12 Jahren, 11, 12, 13 Jahren, so ungefähr roundabout, dass die alle mit dieser Frage schwanger gehen und haben wir eigentlich eine Antwort?
Überhaupt den Raum
haben wir
von der Antwort, mal schon mal weit entfernt.
Mhm. Exakt. Wir geben den Raum. Wir haben das gar nicht im Orbit, dass das diese Frage da sein könnte und so weiter. Ja, und das hat mich sehr beeindruckt. Und damit war ich aber wieder in bester Gesellschaft. Weil irgendwo bin ich ja immer noch ein bisschen 12. Ne?
Gut so, das ist ja auch sehr gut. Ich habe noch mal eine Frage zu dem, dass dich das schon so früh... Also ja, der Sinn des Lebens, aber eben auch irgendwie diese Affinität zum Tod kam ja auch früh. Wie war das in deiner Familie? Also spielte, der Tod spielt in jeder Familie eine Rolle, aber das gibt es ja in bewusst oder aktiv, oder es gibt ja auch Familien, oder in manchen Familien ist irrsinnig viel Tod. Und auch das wird dann eben so oder so angenommen, weitergegeben, entweder mit dem, wir machen den Teppich drauf, ist alles nicht passiert, oder wir gehen bewusst damit um. Wie ist das Thema Tod in der Familie, aus der du kommst?
Also ich würde mal ehrlich sagen, mit meiner Herkunftsfamilie habe ich außer mit meiner einen Schwester kein einziges Gespräch.
Okay.
Niemals.
Mhm.
Also einer Schwester, die lebt in Mexiko und die hat eine... Die arbeitet auch sehr, die Psychologin arbeitet sehr viel mit Trauernden, auch mit Menschen mit Behinderung und so weiter. Ich war jetzt gerade im Januar, war ich da, habe da einen Vortrag gehalten, sie hat übersetzt und so weiter. Das ist die einzige. Mit allen anderen, ich habe mir angewöhnt, mittlerweile Menschen mehr zu fragen, als denen was zu erzählen. Mache ich ja in meiner Arbeit auch ununterbrochen, ne?
Und das Thema.
Und ich stelle fest, dass in meiner Herkunftsfamilie es gab keine Fragen.
Ach so.
Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wenn ich frage, kriege ich auch keine Antwort.
Oh. Okay, das heißt, du bist dem gefolgt, was dich gezogen hat.
Ja.
Und du hast keine wirkliche Antwort, dass du sagen kannst, also in meiner Herkunftsfamilie ist eben viel gestorben worden, nicht gestorben worden, wie auch immer. Oder es spielt keine Rolle heute für dich?
Ich. meinst jetzt die Geschichte von meiner Herkunftsfamilie?
Irgendwie. Ja, also zum Thema Tod.
Das entfernt natürlich, ne? Auf Dauer. Das entfernt, aber dann ist das ja auch in Ordnung. Mhm. Da waren wir ja vorhin schon auf dem Weg hierher bei Wahlverwandtschaften. Mhm. Ja? Mhm. So, und das ist ja dann damit man tiefer in ein Gespräch reingehen kann, dann geht man ja über die Oberfläche hinaus. Mhm. Und dann ist das nett und auch in Ordnung, aber dann ist eine Herkunftsfamilie auch vielleicht nicht mehr so wichtig. Ich bin einfach einen anderen Weg gegangen.
Mhm. Ne? Ja. Ja. Spannend. Also ich kam nur darauf, weil ich eine Freundin habe, die kenne ich auch schon lange und die sagt, weißt du, in jeden Raum, in den ich komme mit Leuten, die ich auch nicht kenne, ich kann dir genau sagen, wer so depressiv ist, ohne mit denen geredet zu haben, dass die irgendwie über Suizid nachdenken. Und da war ich echt angefasst, dass sie das mir so deutlich gesagt hat. Und ich kannte sie schon Jahre, aber ich war wirklich sehr, sehr berührt. Und dann sagte sie, naja, so bin ich eben groß geworden. Also ich kenne das. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn jemand im Raum ist. Und das eben über Jahre. Deswegen habe ich meine Frage dahingehend und gestellt. Aber wir müssen die nicht beantworten. Also
das ist ja so, dass ich bin ja manchmal vielleicht auch ein bisschen dann so, dass ich provoziere, ne? Mhm. Dass ich frage, wann hast du denn das erste Mal an Suizid gedacht? Mhm. Ja? Und dann kann es sein, dass das so weit weggelegt wurde, dass das erst ein bisschen Nachdenken braucht, bis die Antwort kommt. Aber ich würde mal sagen, also ob die es getan hätten oder nicht, wenn sie es getan hätten, wären sie ja nicht da. Mhm. Aber damit geliebäugelt, ich könnte ja auch. Mhm. Ne? Mhm. Das haben wir doch alle. Mhm. Und eine Sehnsucht, die Sehnsucht an einen Ort zu kommen, an dem alles gut ist und ich willkommen bin, haben wir alle.
Haben wir, ich lese gerade von Fromm so ein schönes Buch, lieben wir das Leben noch oder lieben wir den Tod mehr und sehnen wir uns mehr nach dem Tod?
Ja. Ja, schön, ne?
Sowohl das auch, beides,
das ist alles. Das ist genau der Punkt. Das ist auch der Punkt, wo ich denke, ich glaube, wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, dass wir dann doch vielleicht erstmal richtig leben können.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, wir haben in Deutschland oder in Europa so eine Glocke von den Kriegen. Ich hatte Gänsehaut die ganze Zeit, muss ich gestehen. Da frage ich mich schon gerade, was, wenn wir so bei diesem Thema sind, dass auch Dinge über den Tod hinaus vererbt werden.
Ja.
Gibt ja diese wunderbare Dokumentation auf Arte, vererbte Kriegsnarben über Generationen wissenschaftlich erwiesen. Dann frage ich mich schon, was da noch in uns allen mitschwingt.
Tja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Vielleicht sind viele, große Teile dieser ganzen Zivilisationskrankheiten, wer weiß, ob die da auch noch mit eine Rolle spielen.
Du meinst Depressionen, Burnout, diese...
Diabetes?
Mhm.
Vielleicht auch diese ganzen Krebs.
Eine Flucht vor dem Leben, meinst du?
Ich weiß nicht, so klar möchte ich das gar nicht sagen, weil eine Flucht vom Leben könnte bedeuten, dass das eine Entscheidung ist, die über Vernunft und den Kopf läuft.
Mhm.
Und ich glaube, das Leben und Sterben hat was mit einer Seelenentscheidung zu tun. Das ist was ganz anderes als der Verstand. Ich habe gestern mit einem Mann einen Termin gehabt, der ist so Mitte 70, hat einen unglaublichen Medikamentencocktail, den er zu sich nimmt. Und es ist durchaus krank, seine Familie macht sich Sorgen um ihn und so. Und er sitzt dann, habe ich gesagt, wissen Sie was, ich glaube ehrlich gesagt, dass rein technisch, was Ihre ganzen Werte angeht, das hört sich ja nicht so toll an. Und was Sie an Medikamenten nehmen, hört sich auch nicht so toll an. Aber wissen Sie was? Was Sie mir erzählen, da sind so viele Pläne fürs Leben drin und Ihre Augen blitzen. Ihre Lebensgeisterprognose hört sich gut an, finde ich.
Siehst du das den Menschen an?
Ah, das sieht man doch Menschen an.
Das sagst du so pauschal.
Ja,
so.
Würde ich auch so unterschreiben.
Ne?
Naja, und du bist erfahren.
In den
du bist ja irrsinnig erfahren da.
Ich glaube, ich bin auf der Suche nach Leben. Ich habe neulich mal einen Vortrag in der Schule gehalten, da waren auch ein paar Suizide. Und da habe ich mit einer Frau, mit der ich arbeite, die durchaus auch diese Suizid, wir haben das Thema auf jeden Fall ab und zu mal, dann habe ich gesagt, ich schicke Ihnen einfach mal meinen Vortrag zu. Und dann sagt sie zu mir hinterher, schreibt sie mir, sagt sie, was ich zum Thema Suizidprävention gesagt habe, das würde sie intellektuell nicht überzeugen. Und dann habe ich nur zurückgeschrieben, sagen Sie mal, was hat eigentlich Leben mit Intellektualität zu tun? Nichts. Gar nichts. Leben hat was mit Begeisterung zu tun. Und Leben hat was mit blitzenden Augen zu tun. Ne? Das kann man so, das kann man sehen, an, wie jemand begeistert spielt. Ne?
Naja, aber dafür musst du auch dein Feld aufhaben und dein Herz aufhaben, wenn du ausschließlich im Intellekt bist, weil die anderen Teile dir zu viel Angst machen, dann kann so eine Argumentation in Anführungszeichen ja Sinn machen.
Und dann habe ich mich auf den Weg begeben und habe ein paar Sachen Pflanzen fotografiert, wo ich gedacht, das ist doch, die haben sie doch nicht alle, ne? Die Pflanzen. So eine Mohnblüte, die aufgeht, die spinnt doch. Das ist eine Wucht, die dahinter kommt. Oder so ein Löwenzahn in so einer Spalte, geht doch gar nicht. Ich habe dann so eine Mauerritzen, irgendwelche komischen Sachen gefunden. Dann kommt da ist irgendein Same reingeflogen, ist irgendwie auf den Boden gefallen und wächst als großer Busch senkrecht mit solchen kleinen Blüten als so ein Busch der Sonne entgegen. Das ist Leben.
Das Lebenswille und egal was. Ne?
Also. Genau, egal was. Und das kann man ehrlich gesagt schon Säuglingen ansehen. Man kann denen ansehen, zu sagen, es gibt welche, da habe ich das Gefühl, die sind so, ich kenne eine Frau, die jetzt mittlerweile erwachsen ist, die kenne ich seit Geburt an, die ist mit einer solchen Selbstverständlichkeit in Zeit ihres Lebens da gewesen. Und es gibt andere, ich habe früher immer gedacht, Kinder müssten so sein wie Pippi Langstrumpf. Und meine Kinder waren aber nicht so. Die haben sich immer hinter meinem Rockzipfel versteckt und brauchten lange, lange und haben skeptisch geguckt und so weiter. Und ich gedacht habe, ach, so kommen wir möglicherweise schon auf die Erde. Mhm. So kommen wir schon an. Das heißt, es könnte sein, dass wir schon fertig ankommen. Mhm. Und Erziehung ist ein Trugschluss.
Ja, ein schöner Versuch.
Und ein schöner Versuch,
genau. Aber habe ich, glaube ich, zu dir neulich auch nochmal gesagt, also wie unterschiedlich meine Söhne schon im Kreißsaal waren.
Ja.
Wirklich, also wie schwarz und weiß sozusagen from minute one.
Und, ja, mit der Geburt fängt das an, ja.
Und möglicherweise schon vorher. Weil das ist ja zum Beispiel das Interessante. Ich bin Großmutter von Zwillingen und die beiden, die sind doch im gleichen Bauch gewachsen.
Zwei Eich oder ein Eich?
Zwei Eich.
Okay, ist ja nochmal anders.
Ja, aber die sind im gleichen Bauch gewachsen. Das heißt, die haben das, was an Einflüssen durch das Leben in der Schwangerschaft der Mutter war, was ja heute auch berücksichtigt ist und so weiter, das haben die ja beide mitgekriegt. Die sind so dermaßen unterschiedlich. Und das heißt, das bringt mich dahin, dass ich immer denke, ein neugeborenes Kind ist keine leere Luftblase. Nein.
Gab neulich irgendwo einen Spruch, ein kleines Kind ist kein leeres Blatt Papier, was wir beschreiben müssen.
Exakt. Mhm. Ja.
Und hat das, hat mich natürlich berührt, dass du gesagt hast, bei der Fragestellung, ob es noch eine zweite Chemo geben sollte für deine Tochter Katharina, und dass du gesagt hast, sie ist ja keine Kämpferin.
Ja.
Also, was das für ein Prozess als Mutter, das auch so zu begleiten.
Ja.
Und würdest du so weit gehen, dass sie sozusagen ihr Leben so gelebt hat oder so früh beendet hat, weil das für dich dann irgendein Fortkommen war oder eine Richtung bestätigt hat? Oder ist das zu weit?
Ich glaube, das wäre zu linear gedacht.
Ah.
Ich glaube, das ist vielleicht wie ein zwölfdimensionales Puzzle.
Okay.
Und insofern kann das für der Sinn und Zweck, der kann nur von jedem selber gefunden werden und durchdacht werden. Und vielleicht ich bin mittlerweile an dem Punkt, wenn Menschen bekommen ja mehr Menschen mit lebensbedrohlichen Diagnosen, die haben zunehmend den Mut, auch zu einer Sterbeamme zu gehen. Und zwar auch schon relativ schnell nach einer Diagnose. Und denen sage ich immer, was jetzt auf jeden Fall passieren wird, ist, dass du während der ganzen Zeit deiner Behandlung, du kriegst Ordner und da sind Arztbriefe drin und da sind Untersuchungsergebnisse und so weiter. Aber wer führt denn jetzt Regie? Ja, sagen die meisten dann ich. Ich sage, ja, du bist, glaube ich, Hauptdarsteller, aber Regie führst du nicht. Nein.
Tolles Bild.
Sondern Regie führt was ganz anderes und das ist eine Sache, die kennen wir gar nicht. Da sind wir auch nicht drauf vorbereitet, aber an die müssen wir uns wenden. Das ist nämlich die Natur, das Leben, der Tod, das Schicksal und vielleicht gibt es eine göttliche Dimension, an die müssen wir uns wenden. Aber das ist alles, was geistig ist, das ist keine irdische Dimension. Und keine, also bei der Natur sind wir noch am meisten am Messen und so weiter. Aber bei allen anderen, da können wir schon gar nicht mehr messen, können wir ja nicht mal wahrnehmen. Zufall vielleicht noch und Schicksal. So. Und die führen Regie. Und das ist eine Sache, wo ich glaube, das war, dass so viel in der ganzen Frage von Leben oder Sterben hat so unheimlich viel mit Ethik zu tun. Mit einer tiefen Ethik. Und das war der Prozess, an den ich gelandet bin. Ich hätte mir selber nicht mehr im Spiegel begegnen können, wenn ich technisch eine weitere Chemo oben draufgesetzt hätte. Hätte ich nicht machen können. Mhm. So, und hab Gott sei Dank, wenn die Ärztin das nicht auch gesehen hätte, dann wäre uns wahrscheinlich auch damals schon das Sorgerecht aberkannt worden. Ne?
Und ist dein Mann mitgegangen? Also offensichtlich ja?
Ja.
Also?
Ja.
Ist ja schon mal auch gut.
Ja. Ja. Gleichzeitig hast du natürlich, das, wenn ich ja heute dran denke, eigentlich ein erstarrtes Familiensystem war das schon.
Naja.
Ne? Mhm. Das war schon. Mhm. Auch mit vielen Folgen und so weiter. Mhm. Egal, wie du damit umgehst. Ich habe zum Beispiel von Anfang an habe ich gewusst, als meine zweite Tochter geboren wurde, habe ich von Anfang an gewusst, da stimmt was nicht. Wenn ich Leute getroffen habe, liegt das zweite Kind liegt irgendwie in der Kinderkarre oder im Kinderwagen. Und normalerweise müsste das doch so sein, dass sich, wenn du mit einem kleinen neugeborenen Kind durch die Gegend gehst, dann muss die ganze Welt kommen und sagen, oh, zeig mal. Mhm. Und das ist ja niedlich. Und wie heißt es denn? Und was ist denn das gewesen? Und so. Nee, die haben als erstes meine älteste Tochter angeguckt und haben gesagt, wie geht's ihr denn? Mhm. Und da habe ich gewusst, da stimmt was nicht. Meine zweite Tochter wurde nicht so begrüßt, wie sie es verdient gehabt hätte. Ja. Mhm. Ne? So. Genau, aber vielleicht kann ich noch mal sagen, ich habe ja vorhin so ein bisschen erzählt, als ich dann da in Regensburg gelandet bin. Ne? Mhm. Als ich in Regensburg gelandet bin, dann habe ich gedacht, es gibt noch was anderes außer Hamburg. Und mittlerweile bin ich an 8 verschiedenen Standorten, habe 13 verschiedene Dozentinnen, die ich alle selber ausgebildet habe.
Ja, mich würde das sehr interessieren, wie du arbeitest, weil du arbeitest hauptsächlich als Dozentin, aber was macht eine Sterbeamme? Ach so, also für alle, Sterbeamme. Die. Für mich, ich habe sehr, sehr wenig Berührung mit dem Tod in meinem Leben gehabt. Arbeitest du wie eine Therapeutin, Begleitung, die im Fall von Tod dazukommt? Oder wie stelle ich mir das vor?
Also, das ist so, dass ich habe den Anspruch an mich, dass ich sage, ich arbeite mit Menschen, die sagen, ich habe im Abschied ein Problem. Also, nehmen wir mal den Fall an, jemand kriegt eine lebensbedrohliche Diagnose oder jemand hat sich gerade totgefahren oder sowas und die Person ist völlig damit einverstanden. Ja, dann ist alles in Ordnung.
Bei der sich totgefahren hat, ist ja eh alles beendet. Das
geht ja gar nicht, ne?
Genau. Mhm.
Aber dann wäre ja alles in Ordnung. Das heißt, wir wissen alle, dass wir sterben werden eines Tages und dann ist ja eigentlich auch alles in Ordnung. Wenn ich das so gelassen nehmen könnte, wäre alles gut. Aber das
wissen wir das alle? Ich weiß nicht. Ich habe oft das Gefühl, dass viele denken, dass tatsächlich das vielleicht nicht so ist.
Ja, das stimmt. Das ist aber, vielleicht ist das so auch ganz gut. Das nenne ich ja immer dieses, wir spielen so lange unsterblich, bis es uns erwischt. Mhm. Ne? Also ein Tod eines nahen Menschen in der Umgebung, eigene Suizidgedanken oder eine eigene lebensbedrohliche Diagnose. Oder wie gesagt, was wir vorhin auch hatten, älter werden reicht. So. Und wenn jemand dann sagt, so jetzt habe ich ein Problem, jetzt weiß ich nicht, wie ich damit umgehen kann und wie ich damit umgehen soll, ich weiß nicht weiter. Und dann arbeite ich mit denjenigen und mein Anspruch an mich ist der, dass die nach einer Stunde, maximal anderthalb Stunden, haben die 4 oder 5 Werkzeuge in der Hand, wie sie weiter agieren können.
Wie arbeitest du? Was sind Werkzeuge?
Was Werkzeuge sind, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Und zwar nehme ich das Beispiel eine langjährige Ehe. Und es ist klar, das ist die lebensbedrohliche, der eine Person von den beiden hat eine akute lebensbedrohliche Diagnose. Mhm. Okay, und die Person kommt und sagt so, wir reden eigentlich gar nicht mehr.
Welche Person kommt, die Sterbende oder
die andere Person kommt und sagt, es geht mir körperlich ganz schlecht, ich weiß gar nicht, wie ich das tragen soll. Gelenkbeschwerden und ich habe Schlafstörungen und so weiter, denn ich weiß ja nicht, wie das nächste Jahr aussehen wird. Mhm. Ja? Das ist das, wo vielleicht normalerweise in der Medizin gesagt wird, sieht nicht so gut aus, gehen Sie mal nach Hause, machen Sie sich noch eine schöne Zeit. Und das sind die Momente, wo ich immer denke, wie soll denn das eine schöne Zeit werden? Die wird flach. Die wird flach werden, die werden nur noch übers Wetter reden zum Schluss. Denn hier geht es dann darum, den Mund aufzumachen. Den Mund aufzumachen, um das zu sagen, was im Raum steht.
Und ja, sei so Schattengefühle eigentlich, ne?
Zum Beispiel, ja, ich habe so, und sei es eben halt, ich habe so eine Angst, dass du stirbst. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dich machen soll. Zum Beispiel. Oder, mein Gott, ich stelle fest, das war doch gar nicht so schlimm, dass du den Müll nie runtergebracht hast. Jetzt ist doch vollkommen egal. So. Das heißt, die haben dann Werkzeuge in der Hand, wie sie weiterkommen. Zum Schluss, wenn die rausgehen, sage ich, wie ist ihnen jetzt? Und wenn die sagen, ja, jetzt weiß ich weiter, dann weiß ich habe gut gearbeitet. Ja? Und das kann von Person zu Person unterschiedlich sein.
Ja, je nach Fall auch.
Je nach Situation.
Je nach Alter, je nach Situation.
Da geht es natürlich auch darum, wenn jetzt gerade ein tödlicher Unfall war, geht es darum, der Person auch ein bisschen Zeit zu geben, dass die erstmal aus dem Schock rauskommen kann, zum Beispiel. Dann muss man noch gar nicht viel machen. Mhm. Aber ich gebe noch ein anderes Beispiel. Eine junge Frau, deren Mutter war, ist in eine fulminante Demenz reingerutscht. Innerhalb kürzester Zeit, war noch nicht so sonderlich alt. Das heißt, die Mutter war gar nicht mehr erreichbar. Mhm. Überhaupt nicht mehr erreichbar. Und die ganze Einrichtung, wo die Mutter dann gelegen hat, die haben der Tochter geraten, war die einzige Tochter, haben der geraten, die künstliche Ernährung doch abnehmen zu lassen, damit die Mutter, die ja offenkundig nicht leben will, sterben kann. Und dann sitzt diese junge Frau vor mir und weint und weint und sagt, in dem Moment, in dem meine Mutter stirbt, ich weiß, ich kann kein Wort mit ihr reden und nichts, aber in dem Moment, in dem meine Mutter stirbt, ist die gemeint, dann gibt es niemanden mehr, mit dem ich eine Vergangenheit teile. Konnte ich total nachvollziehen. Wow. Und dann haben wir gearbeitet miteinander. Zum Schluss ist sie mit dem Rat gegangen, dass sie sich eine Essenz eigentlich aufschreibt. Das ging so in die Richtung, du bist für mich nicht mehr erreichbar. Ich bin unendlich traurig. Ich weiß gar nicht, wie ich eine Verbindung zu dir haben kann. Und ich kann es kaum ertragen, dass du dich im Abschied befindest. Ich finde es unerträglich, dass du vielleicht sterben wirst. Aber ich verspreche dir, ich werde es Stück für Stück lernen. Mhm. Und da ist sie war sowieso jeden Tag bei ihrer Mutter und hat ihrer Mutter, ich habe gesagt, es ist gut, da vorher sich richtig Gedanken um die Worte zu machen. Und sich jedes Mal, wenn sie zu ihrer Mutter geht, hat sie sich hingesetzt und hat der Mutter das vorgelesen. Mhm. Und die Mutter ist nach 10 Tagen gestorben mit PEG. Also mit der künstlichen Ernährungszufuhr ist die gestorben. Und ich glaube, das finde ich so eigenartig, staunenswert und auch was Wunderbares. Die hat 10 Tage lang jeden Tag gesagt, ich kann es nicht und ich werde es lernen. Mhm. Und die war zum Schluss.
Also hat die Tochter losgelassen.
Und sie war einverstanden zum Schluss. Mhm. Kann man natürlich psychologisch erklären, aber vielleicht hat sie ihrer Mutter auch ein Stück den Weg bereitet. Mhm,
ich auch so.
Und so zum Beispiel. Oder wenn es darum geht, Beerdigung in Corona-Zeiten. Ich habe das jetzt gerade gehabt, da ging es um Vorgespräch. Da dürfen ja nicht mehr so viele Leute kommen. So, also es ist ja jetzt schon wieder ein bisschen gelockert, aber das heißt es teilweise auch noch 15 Leute mehr dürfen nicht da sein und so weiter. Oder wo vielleicht eine große Community, die da wäre, die über ganz Deutschland verteilt ist, die können da nicht alle kommen und so weiter. Und dann haben wir das jetzt so gemacht, dass alle die, die in der Trauergemeinde im weitesten Sinne da sind, dass die gebeten wurden, eine kleine Karte zu nehmen, ein kleines Kärtchen zu nehmen und einen Fingerabdruck drauf zu setzen und da vielleicht ein Gesicht reinmalen oder sonst irgendein kleines Ding, ein paar Strichen zu machen und diese Karte zu schicken mit dem Fingerabdruck. Und das sind Grabbeigaben geworden.
Schön.
Und das finde ich, damit ist eine Gemeinschaft hergestellt, ohne dass die da leibhaftig anwesend sein muss. Und solche, manchmal geht es auch um solche Ideen, die sehr viel Tröstliches in sich haben. Ist das damit ein bisschen verständlich geworden? Und es ist ganz individuell. Ganz individuell.
Du hast Corona eben angesprochen, Claudia, und du hast vorhin im Vorfeld so ein schönes Zitat gesagt, was, glaube ich, in einer Zeitschrift, wenn ich dich richtig verstanden habe, geschrieben stand. Wir kamen darüber, weil ich sagte, ich habe eine 96-jährige Großmutter, die eigentlich echt alleine ist momentan. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist, ob sie jetzt an Corona stirbt, weil ich sie mit meinen Kindern sehe, oder ob sie stirbt, weil sie einsam und alleine ist. Also was macht Corona da? Wie schätzt du das ein?
Also ich beobachte das schon von Anfang an, als dieser Lockdown war, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt an der Stelle bin, an der ich jetzt vielleicht zu dem Abschied immer näher komme und jemand isoliert mich. Ich würde lieber einen früheren Tod in Kauf nehmen. Und das haben mir viele auch gesagt.
Ich habe es auch schon von vielen gehört.
Das ist ja eine Form von Folter. Oder wo die Mopo dann gesagt hatte, hier über ein Pflegeheim, das ist der Friedhof für Lebende. Und das sind so Sachen, wo ich auch seit Wochen, denn quasi seit Monaten beobachte und denke, da in die Richtung wird sich das ein Stückchen verschieben, was die Trauer letztendlich dann angeht. Das ist doch eine berechtigte Klage. Was passiert, wenn zum Beispiel irgendwie, ich habe viele Sachen begleitet, ich habe, glaube ich, eine einzige Corona-verstorbene Person.
Oh wow.
Und alles andere waren Menschen, die mit Nierenversagen, 86, mit sonst was oder an sonst was gestorben sind. Und da sind etliche Situationen dabei gewesen, wo diejenigen alleine gestorben sind, ne, wo niemand hin durfte. Und die Vorstellung davon, meine Enkelin ist jetzt 12 Jahre alt, ich denke mir, eines Tages werde ich ja wahrscheinlich sterben, nehme ich an. Ne?
Und, du hast es vorhin gesagt von Anthony Hopkins. Eins ist sicher im Leben.
Hier kommt niemand lebend raus.
Hier kommt niemand,
und ich bin eines Tages, liege ich wieder im Krankenhaus und so weiter. Und die dürfte nicht rein. Und ich dürfte sie nicht sehen. Das ist für mich so, nur bei der Vorstellung muss ich schon vorsichtig sein, ob ich da weiter reingehe, das zerreißt mich innerlich. Und das ist etwas, was auf eine ziemlich grausame Art und Weise, ohne dass es dafür irgendeinen Trost geben würde, in die Welt gesetzt wurde. Mich hat vor ein paar Wochen eine Frau kontaktiert, die gesagt hat, mein Vater, ist sie auf die Intensivstation gekommen. Also hat nichts mit Corona zu tun gehabt. Ist auf die Intensivstation gekommen und wir dürfen natürlich nicht hin. Und dann habe ich mit ihr erarbeitet, was die Kraft und die Bedeutung eines Segens ist. Und sie habe ich gesagt, mach doch mal, schreib doch mal du für deinen Vater einen Segen. Einen ganz individuellen. Und dann gehst du mal zur Intensivstation und klingelst und sagst, kann irgendjemand bitte diesen Segen meinem Vater vorlesen? So, sie hat niemanden gefunden.
Wow. Ist sie bis da oben gekommen?
Ja, sie ist bis zur Station gekommen, hat geklingelt und sie hat niemanden gefunden, der bereit gewesen wäre, dem Vater einen Segen vorzusprechen.
Aus Angst oder?
Aus Bürokratie vielleicht.
Aber wissen wir jetzt nicht so genau.
Das
noch. Also, aber ich habe das tatsächlich auch erst in meiner spirituellen Coaching-Ausbildung gelernt, dass jeder segnen kann.
Klar.
Ja, ja, sagst du klar, das wusste ich auch nicht. Also ich dachte, okay, dafür muss ich irgendwie einmal in die Kirche gehen und dann muss ich einmal mich da hinsetzen. Und jeder darf segnen. Das finde ich wirklich
Ehrlich gesagt würde ich sagen, jeder soll segnen. Ja. Das müssen wir doch in der ersten Klasse mal beibringen, oder?
Ja, also
Kindergarten
sehr gerne.
Wäre
ich dabei.
Und das sind so Situationen, die sind furchtbar. die sind für die ganzen Familien sind die ganz schrecklich. Mhm. Und das hat unheimlich lange gedauert, bis es gibt ja auch andere Situationen und Beispiele dafür oder sowas. Aber das ist etwas, wo ich sehe, dass Corona einiges gemacht hat. Ne? Auch die Bestattung mit nur 4 Menschen. Eine Bestattung ist vom Charakter her kalt. Ich glaube, eine Bestattung braucht viele Menschen, die bereit sind, gemeinsam die Sprachlosigkeit auszuhalten.
Was heißt, eine Bestattung ist kalt? Ist das nur in unserem, ich sag mal, Kulturkreis oder Gefilde oder ist das weltweit so? Oder,
also,
weil ich habe gehört, bei anderen Beerdigungen wird gesungen und in Farbe und getanzt und losgelassen und Freude eigentlich versprüht.
Ja.
Ist bei uns eher das Gegenteil.
Wir sind so starr. Wir sind so starr. Und ich bin ja seit vielen Jahren dabei zu sagen, wie können wir eine Trauerkultur verändern? Ja? Wie können wir in etwas, was vom Charakter her kalt ist, wie kann man das denn wärmer kriegen? Das kann man nur hinkriegen, wenn die Trauergemeinde was zu tun kriegt. Und ich erlebe das heute noch, wenn ich sage, hier, das Grab wird selber zugeschaufelt oder so, dann erlebe ich von den Trauergästen ganz großes Erstaunen. Ein paar nur sind dabei und packen mit an. Und die Friedhofsgärtner sind teilweise richtig sauer.
Okay.
Weil das müssen die ja trotzdem bezahlen. Sowas kommt dann. Aber das ist das Einzige, was vielleicht wieder ein bisschen Wärme bringt, wenn es heißt, wir haben das Grab zusammen vollgeschaufelt. Beim Ohrengrab ist es ja gar kein Problem. Wir haben selber die Blumen draufgelegt. Und es hat nicht Butterkuchen und schwarzen Kaffee gegeben, sondern Currywurst und Pommes. Und Chili con Carne. Wärmt. Sowas. Ne? So, und das ist ja eigentlich gar nicht, das ist doch was ganz Normales.
Und aber das ist eben nicht mehr in unserer Kultur. Also das war es mal, aber wir müssen uns da ja mühsam wieder hinbewegen. Also das ist auch ein Teil deiner Begleitung wahrscheinlich, ne?
Vor allem, wo ich dann denke, wir haben so viel sinnvolles Brauchtum gehabt. Also zum Beispiel ist es ja so, jedes anthropologische Museum macht ja den Tag der Toten im Oktober, November. Ne? Bietet an irgendeinem Tag das an, sozusagen. Das ist dieser Tag Dias del Muerte in Mexiko.
Oder Allerheiligen, haben wir das nicht auch? Oder wie heißt das bei uns?
Ja, genau. Mhm. Und das ist ganz schön exotisch. Und da werden Totenköpfe aus Zuckerguss verschenkt und so weiter, ne? So, da wird auch viel Musik laut gemacht, Mariachis und so weiter. Ja, und wir sind einfach ein bisschen dröger hier, ne? Also es gibt doch diese nette Postkarte, eine nordfriesische Beerdigung. Da steht der Pfarrer und da ist eine Trauergemeinde, da sieht man das Grab ausgehoben, da ist ein Sarg drin und der Pfarrer sagt, yo. Das stimmt doch, das ist doch eine nordfriesische Beerdigung, das ist nicht viele Worte. Und in Mexiko werden eben halt die Verstorbenen an dem Tag mit Mariachi-Musik, mit lauter Musik, die werden abgeholt und zu Hause sind ganze Ofrendas, nennt man die, da biegt sich alles vor Essen. Denn, das machen die Menschen in Mexiko, aber alle traditionellen Gesellschaften sagen das auch, außer uns, die sagen, wohin verschwindet denn der Duft und wohin verschwindet der Klang?
Schöne Frage.
Ist doch eine schöne Frage, ne? Das heißt, dann kann ich tatsächlich einem Verstorbenen ein Lied singen. Und dann kann ich einem Verstorbenen einen Apfelkuchen backen. Und das ist früher an aller Seelen hier auch gewesen. Also da keine Mariachi-Musik, aber die sind hingegangen, die haben ihren Verstorbenen was zu essen gebracht. Das heißt, das ist alles verschwunden.
Naja, oder es ist eben sehr geheim. Also das.
Es wurde früher offen gemacht.
Genau. Was ich schon am Anfang sagte, oder dass es dann früher in den Familien war, dieses ganz Normale. Und wir müssen uns das ja mühsam zurückholen. Also ich habe das bei meiner einen Freundin, deren Mutter gestorben ist, wirklich voller Ehrfurcht dann nur am Telefon gehört. Die war gerade gestorben, die Mutter, zu Hause. Und die waren alle da. Dann hat die erstmal ein paar Liter Kaffee gemacht in der Thermoskanne. Ja, genau. Dann ist einer losgegangen, hat Butterkuchen, ein paar Bleche gekauft. Dann haben sie die ganzen Freundinnen eingeladen. Und dann wurde das da so ein ganz, ganz wundervoller Ameisenhaufen, die da alle reingingen und dann haben die noch gelacht und haben da irgendwie eine ganz gute Zeit gehabt.
Heute
und
so ist es eher so, die Leiche wird schnell in den Sack gepackt und schnell ins Auto, damit die ja da irgendwie nicht mehr auf dem Teppich rumliegt.
So. Genau. Also bei den meisten ist das so. Und ich hatte eben das große Glück, dass ich meine Großmutter letztes Jahr, die mit fast 107 gestorben ist, da hat mich die Pflegerin, diese heldenhafte Pflegerin, rief mich an und sagte morgens um 9 Uhr, sie hat es jetzt geschafft. Also ich war noch den Tag davor da und dann habe ich natürlich irgendwie, schoss mir nur das Wasser überall raus und dann habe ich nur gesagt, ich bin gleich da. Und bin dann dahin und das der größte Segen war, dass ich die Einzige war, die das wusste. Das wusste ich aber wiederum nicht und habe dann eigentlich die schönsten Stunden da überhaupt gehabt mit ihr und habe es genauso gemacht, wie ich dachte, dass es irgendwie für sie schön ist. So ein paar alte Fotos und
ja, du hast
irgendwie
es echt,
so,
ich erinnere, oh Gott, auch noch mit Düften. Du hast ihr noch, glaube ich, Lavendel viel war am Vorfeld.
Es war einfach total schön, total ruhig mit der Pflegerin. Dann kam noch die sie gewaschen hat und dann sagte ich, komm, willst du noch reinkommen, wollen wir noch einen Kaffee zusammen trinken? Und ich war total im Glück. Und dann fiel mir irgendwann ein, oder da sagte die Pflegerin, willst du jetzt nochmal die anderen anrufen? Ach so, die wissen das gar nicht. Und dann habe ich eben angefangen, irgendwie zu telefonieren. Aber bis dahin war das so eine besondere und schöne Stimmung. Und also so bin ich nicht groß geworden und wie traurig.
Ich habe mal vor Jahren, das war so eine Familie aus dem weitesten Umkreis bei mir, und die Eltern waren irgendwo auf dem Auslandsreise, die beiden Geschwister waren weg und der 22-Jährige rief mich an und hat gesagt, er hätte gerade einen Anruf bekommen von dem Heim, wo seine Oma ist und sie ist gerade gestorben. Mhm. Was soll ich denn jetzt machen, sagte er. Dann sage ich, komm mal vorbei. Dann habe ich mit ihm das gesprochen, habe ich gesagt, guck mal, die sind alle nicht erreichbar und auch deine Eltern nicht. Jetzt wirst du was übernehmen müssen als Familienvertretung. Mhm. Ne? Und dann kannst du ja, alles, was wir jetzt machen, kann hinterher, wenn deine Eltern wieder da sind, alles um den Haufen geschmissen werden. Aber eine Sache rate ich dir, wenn du jetzt hier weggehst, dann hast du einen Plan, was weiter passiert. Und dann rate ich dir, dass du in die Einrichtung gehst, wo deine Oma ist. Und sei es eine halbe Stunde, setzt du dich nur neben sie. Mhm. Weiter nichts.
Mhm. Ne? Das ist schon viel.
Das ist schon viel, eine halbe Stunde. Und am nächsten Tag hat er mich angerufen und hat gesagt, weißt du was? Ich glaube, jetzt bin ich erwachsen geworden. Mhm. Ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, weil das einfach so wunderschön war, wie er das gemacht hat, die Ruhe reingebracht und nicht gleich entsorgt und so weiter. Da waren wir ja vorhin auch nicht gleich im Keller entsorgt, ne? Im Sack im Keller. Mhm. Genau. Sondern es gibt einen Religionswissenschaftler aus Bochum, ich weiß nicht, ob der noch da ist, tätig ist oder so. Der Namen kann man sich leicht merken, der heißt Hans-Peter Hasenfratz. Und der hat sehr schöne Bücher geschrieben. Der hat ja sehr viel auch zum Thema Brauchtum, Trauer und so weiter geforscht. Und der hat ein Buch, der hat es genannt, die Solidargemeinschaft mit den Verstorbenen. Und das finde ich sehr schön. Ein sehr, sehr schönen Begriff. Und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen. Mhm. Ne? Wir haben dieses, wir hören als Gesellschaft am letzten Atemzug, hören wir auf zu denken. Mhm. Ne? Und das ist eine Sache, wo ich denke, wie wäre es denn, wenn wir damit ein bisschen weiterdenken? Wie wäre das eigentlich, wenn ich meine Großmutter, die starb mit 90 Jahren, als ich 24 war. Und die ist mir so vertraut. Ne? Du weißt, was ich meine, ne? So. Die ist mir so vertraut. Ich denke auch manchmal, der Dümmsten, das darf man ja vielleicht nicht so offen sagen, aber eine ganz furchtbare Aussage im Sakrament der Eheschließung. Ist es, bis dass der Tod euch scheidet? Dann denke ich immer, wenn ich jetzt der Tod wäre, also ich spiele jetzt mal den Sensenmann, ich stelle mich in die Tür und sage und höre an, dass jemand sagt, bis dass der Tod euch scheidet, dann würde ich sagen, was wollt ihr von mir? Ich scheide gar nichts. Ich trenne das Leben, ich trenne die Materie und das, was da noch ist, das trenne ich voneinander ab. Wenn ihr euch weiter lieben wollt, dann tut das doch. Und wenn ihr euch weiter streiten wollt, tut das doch. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich scheide gar nichts.
Wir fallen ja auch dein Hamburger Akzente. Komm gerade so gut raus.
Ja. Und das Thema, also den
ich
Satz
hier
finde ich
vom Stuhl.
Auch mega, mega. Also darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber das ist ja wirklich
danke
eins
dafür.
Der 300 Learnings.
Ja. Mhm. Claudia, nun warst du schon 24, aber, und ich denke jetzt gerade an meine kleinen Kinder und kürzlich verstarb meine Tante, die Schwester meines Vaters, und er sagte dann zu den Kindern, weil meine Tochter die fragt, wo ist die jetzt, wieso ist die nicht mehr da und so, und dann kam von meinem Vater ganz natürlich, die ist jetzt im Himmel. Und ich so, also irgendwie war bei mir so, nee.
Besser als im Keller.
Ja, besser als im Keller. Aber was, also was erzählt sage? Man, was sagst du? Ich sage immer, du, man weiß das nicht genau, wo sie ist oder was von ihr noch da ist. Irgendwas ist noch da, aber manche sagen, sie ist im Himmel, manche sagen, sie ist vergraben. Was sagst du? Also
du sprichst jetzt eine Frage an, die ich beim allerersten Fortbildungsblock bei mir, bei den Sterbeamten, es ist so, dass ich sage, so jetzt wollen wir mal beim allerersten Block mal anfangen, über den letzten Atemzug hinauszudenken. Hm. Und da habe ich genau so eine Hausaufgabe drin. Dieses mit dem Himmel, ne, das hat ja in Zeiten der Flugreisen, also vor Corona, ne, jetzt weiß man es nicht ganz genau, da hat es schon viele Kinder gegeben, die stocksauer auf die Welt der Erwachsenen waren, die denen nämlich gesagt haben, die sind im Himmel, dann fliegen sie mit dem Flugzeug.
Und da ist niemand.
Himmel, kein Opa weit und breit.
Mhm. Und ne? Über und den Wolken keiner zu sehen. Weil da müssen sehen. Die ja sein, wo sonst.
Genau, ganz genau. Und das ist so, dass ich, also ich habe da für mich eine Geschichte, die hat meine Enkelin mir beigebracht, als sie 5 war, glaube ich. Und da sagt sie nämlich, weißt du was, ich möchte mal so gerne in meinem Leben auf eine Beerdigung gehen. Mhm. So mit so einem Stoßseufzer, wie Kinder das halt machen mit 5. Und dann habe ich tief geseufzt und habe gesagt, weißt du was, ich verspreche dir, du wirst in deinem Leben auf eine Beerdigung gehen. Mhm. Verspreche ich dir hoch und heilig. Und sagt sie, und dann werden Menschen beerdigt, ne? Ich sage, nein, niemals. Stell dir mal vor, eines Tages bin ich tot, kommen irgendwelche Leute und schmeißen mir Erde auf den Kopf. Dann musst du die Polizei rufen. Niemals werden Menschen beerdigt. Das ist wie ein Bonbon. Ein Bonbon, oder wir sagen hier im Norddeutschen, sagen wir ja, der Drops ist gelutscht, wenn was fertig ist. Ne? Also der Bonbon ist gelutscht und deswegen habe ich immer in meiner Requisite Bonbons drin. Der Bonbon ist gelutscht, wo der ist, wissen wir nicht. Aber das Papier, das begraben wir. Und das kann man einem 5-jährigen Kind ganz einfach sagen. Guck mal, das ist wie ein Bonbon. Und dann machen wir das Papier schön gerade, das beerdigen wir, wo der Bonbon ist. Wow. Wohin verschwindet der Duft? Und wohin verschwindet der Klang? Und das sage ich Kindern so.
Ne? Ist nicht nur für Kinder schön.
Nee, das ist auch für, das ist auch
für Große schön.
Ja. Das habe ich oft auch erlebt. Das ist so ein ganz einfaches Bild. Mhm. Für Kinder könnte man zum Beispiel auch ein Schneckenhaus nehmen. Und dann guck mal, die Schnecke ist weg. Wo die wohl ist. Um auch ein bisschen das ist etwas, wenn die Tür aufgeht zwischen der Welt der Lebenden und dem Tod, da ist was ganz Geheimnisvolles dabei, was ganz Mysteriöses. Oder Mysterien, Rudolf Steiner würde sagen, Mysterien behaftet oder so. Hm. Ne, da ist etwas, da ist ein ganz großes Wunder drin, so wie wir auch anfangen zu staunen vor diesem Wunder. Wir werden alle leiser, wenn wir es mit neugeborenen Kindern zu tun haben. Und das ist bei der Ausgangstür vom Leben genau das Gleiche. Und dann müssen wir die Frage, und das finde ich eine vollkommen berechtigte Frage, wo? Und ich sage denen dann auch, ich weiß es nicht genau, aber ich stelle mir das vor. Und dann mache ich Folgendes, dass ich sage dann, ich habe mal mit einer 13-Jährigen gearbeitet, die hatte morgens noch einen ganz dicken Streit mit ihrer Mutter und dann starb die Mutter. Ganz plötzlich, 2 Stunden später. Und mit der habe ich, die hatte dann Schlafstörungen und alles Mögliche und so. Und dann habe ich das Lieblingsessen der Mutter mit der 13-Jährigen gekocht. Und dann hat sie die hatten ein Gedeck mehr für die verstorbene Mutter, der Vater und die 13-Jährige, die haben das dann zusammen gegessen. Und damit war das alles war wunderbar. Mit dem, dass ich mit ihr das zusammen gemacht habe und gesagt habe, guck mal, deck mal schon den Tisch und weiß sie, dass du das jetzt machst für sie? Müssen wir ihr sagen. Ne? Du bist herzlich eingeladen. Und damit war das mit den Schlafstörungen durch. Also gehörte noch eine Kleinigkeit mehr dazu, aber. Ne? Mhm. Und das ist das, wo ich. Ist das nicht schön, dass man weiterhin was machen kann für Verstorbene?
Sehr schön.
Und vor allem ist es ja auch so, wir haben ja diese Märchen und Sagen. Ne? Also Grimms ist ja nun Ne? Die ganze Universitäten werden nach denen benannt und ganze Städte werben mit Grimms. Und da wird gedacht, das wäre ein Relikt Kinder- und Hausmärchen. Märchen waren nie was für Kinder, das waren Heilungsgeschichten für Erwachsene. Mhm. Und alleine so ein schönes Märchen wie Aschenputtel. Ne? Was macht Aschenputtel? Die pflanzt einen Baum auf dem Grab der Mutter und geht hin und weint. Und hat Wünsche und Wünsche und Wünsche und Wünsche und schwuppdiwupp, alles erfüllt sich. Das heißt, wer weiß denn, was drin wäre? Wenn wir, dazu gehört aber, dass wir auf irgendeine Art und Weise über den letzten Atemzug hinausdenken und vielleicht auf irgendeine Art und Weise zulassen, dass es möglicherweise eine geistige Dimension gibt. Mhm. Ne? Mhm. Also ich weiß noch, dass ich als Kind gesessen habe, die ersten Werbungen, da saß, weiß nicht, du kennst es wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Die ersten Werbungen. Da saß so ein Typ, ich weiß noch heute wieder auch, so ein rundes Gesicht, saß in einem Sessel und hat einen Cognac-Schwenker in der Hand gehabt und hat gesagt, im Asbach-Uralt ist der Geist des Weines. Und ich stand da und dachte, ein Geist. Okay. Ne? So. Und heute haben wir doch, was nehmen wir an, was ist heute ein Geist? Irgendeine Disney-Figur? Mhm. Ich habe gerade gefunden, dass der Begriff Geist irgendwie aus dem Nord-Althochdeutschen oder sowas ähnliches kommen soll. Das hat in der Übersetzung so eine Bedeutung wie Ergriffenheit und sowas wie hochachtungsvolle Ergriffenheit oder Staunen und sowas dabei. Das haben wir doch gar nicht mehr. Wir haben kein Staunen dabei. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir da wieder zurückkommen.
Das Wort Staunen, das habe ich mir auch, ja. Ich sehe das ja auf dem Zettel notiert, das hast du ganz häufig genannt.
Ja.
Bestimmt 5 oder 6 Mal.
Ja. Ah, okay.
Ja.
Spannend.
Sehr schön.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja.
Ist mir gar nicht, aber weißt du, dann wird die Welt wieder ein bisschen hier wie da, ein bisschen reizvoller, geheimnisvoller. Mhm. Und wir sind ja so eine Klugscheißergesellschaft, wir können doch alles erklären, oder?
Mhm.
Und beim Staunen kannst du nämlich nicht alles erklären. Mhm. Und beim Staunen eröffnet sich das Feld und wird so groß. Und das ist bei all dem, wo du was erklären kannst, nicht der Fall. Und ich angesichts des...
Wann habt ihr das letzte Mal gestaunt?
Wenn ich das letzte Mal gestaunt habe? Also ich glaube gestern. Da habe ich gedacht, irgendwie, ich finde Nacktschnecken was ganz Furchtbares, ne? Aber ich habe da irgendwie so eine Nacktschnecke gesehen, die war ungefähr in der Höhe von 1,50 Meter an irgendeiner Plastikwand. Wie hat die das denn geschafft? Mhm. Was will die da? Ob die einen Plan hat? Weiß es nicht.
Jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich an die Corona-Zeit. Mit Kindern zu Hause wird man sehr, sehr kreativ. Also wir hatten eine Schmetterlingszucht.
Ja, kurz da habe ich gestaunt.
Da habe ich echt gestaunt, boah, was diese Schmetterlinge sich da einen Prozess liefern.
Ja.
Innerhalb von Tagen, ja, was ein Akt. Ich habe immer gedacht, ja, verpuppen die sich und dann schlüpfen die und fertig.
Mhm.
Nee, also ein wirkliches Szenario. Wirklich, da habe ich echt gestaunt. Und wie liebevoll die Kinder mit diesen Schmetterlinge, die dann in die Freiheit geben und nicht irgendwie zerdrücken in der Hand und irgendwas, nichts. Da war ich wirklich gestaunt.
Und ich glaube, es wird für uns, ich glaube, es würde uns sehr gut tun, wenn wir da ein bisschen zurückkommen.
Mhm.
Ne?
Sehr gerne.
Und, ne? Dass nicht nur alles technisch perfekt ist, sondern dass man über diese, wie hat das neulich, habe ich von diesen Stelen am Brandenburger Tor von dem Museum, Holocaust-Museum.
Mhm.
Und da sind ja sozusagen einfach nur diese großen Quader aus Granit sind die, glaube ich, ne? In so verschiedenen Anreihungen und so weiter. Und einige Leute sagen, da muss eben halt, das ist ein Ort, an dem man sich anständig benehmen muss. Und ich finde das immer so nett, wenn da Kinder spielen, dass da in diesem Ort, der ja ein Ort des Schreckens, der Erinnerung ist, der schwer zu ertragen ist und so, da plötzlich das Leben sehen. Und neulich schickte mir jemand ein Bild von diesem Museum. Er sagt, das würde dich freuen. Da war nämlich aus einer Ritze eine Birke gewachsen, die war schon so hoch. Genau das. Wo sozusagen klar ist, dieses, was für eine Kraft. Ist das nicht zauberhaft? Wir sind wieder bei der Begeisterung angelandet. Und wenn sowas nebeneinander, ich glaube, Perfektion ist eine Illusion. Und ich liebe das, wenn ich solche Brüche mitbekomme, wenn ich solche Brüche entdecke, ja, wo vielleicht in all dem technisch Perfekten sich das Leben zeigt, ja, oder in ganz besonders dann, glaube ich, ja, wo irgendetwas, und das ist wahrscheinlich was Kindliches, was Unbedarftes, was kindlich Unbedarftes, was eigentlich dieses ganze Heile zerstört. Mhm. Und das ist gut so. Ne? Weil das sind dann die Aspekte von Leben. Ja.
Aber damit wird es ja wieder eigentlich heil.
Damit wird es ja.
Also wenn wir es alles integrieren. Genau,
exakt.
Also.
Wir waren ja schon an dem Begriff der Ganzheitlichkeit. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Ja. Ja, genau.
Ja, vielleicht. Wenn es für euch okay ist, würden wir es hier dann auch erstmal so lassen, obwohl ich das Gefühl habe, wir haben ganz viele Sachen nur angerissen, aber ich habe so viel Learning. Ja.
Also mein erstes Learning war tatsächlich, also wir hatten das Thema Sexualität schon im Podcast, wir haben das Thema Tod mit dir jetzt angerissen.
Ja.
Ich glaube, da kann man noch viel mehr drüber sprechen.
Ja.
Das Thema Geburt, Caesar, haben wir noch nicht wirklich, also wir haben es immer mal angerissen in Gesprächen, aber
kommt
ich würde noch sagen, mal, das kommt jetzt mal dedicated rein. Mhm. Und jetzt denke ich gerade, geben wir was ins Feuer oder sprechen wir einen Segen?
Also normalerweise zünden wir eben einmal den Salbei an und unsere Gäste können was in die Glut oder ins Feuer geben, was sie hier lassen möchten. Aber ich finde jetzt deinen Impuls auch ziemlich schön.
Also du kannst das, vielleicht entscheidest du das, Claudia, ob du was
kann hier lassen beides möchtest. Machen?
Du darfst beides machen.
Unbedingt.
Absolut.
Sehr schön. Mhm.
So, dann fange ich mal an zu zündeln.
So. Ja, wir hätten noch Stunden sitzen können. Ne?
Das setzen wir auch noch fort. Was magst du ins Feuer geben?
Ich möchte ins Feuer geben, dass das Atmen, das Einatmen und Ausatmen sowohl von den Jahreszeiten wie auch von jedem einzelnen Menschen in einer völligen Harmonie passiert.
Vielen Dank.
Guck mal, das ist auch wieder, wohin verschwindet der Duft, ne?
Ja, wohin verschwindet der Rauch?
Schön, ne? Guck.
Vielen Dank. Claudia, Kardinal.
War schön mit euch.
Vielen Dank.
War schön. War schön. Das ist so, wo du so gesagt hast, das Thema Geburt hattet ihr nicht. Es gibt zum Beispiel bei meinen Sterbeamen, gibt es mehr Hebammen als Männer. Weil die Hebammen wissen ganz genau, was ich meine. Wenn ich sage, einmal kommen wir durch die Tür rein und einmal gehen wir durch die Tür wieder raus. Okay. Und die Hebammen wissen es.
Mhm. Aber es gibt auch Männer, die...
Ein paar, ja. Mhm. So reingestreut mal. Mhm. Vereinzelt, ne?
Aber immerhin.
Aber das ist vielleicht so was Vergleichbares wie mit dem, was wir vorhin hatten mit dem Podcast. Mhm. Ja? Frauen sind eher bereit, so richtig tief reinzugehen. Mhm. Ne? Und das ist eine unserer ganz großen Qualitäten. Ob die nun anerzogen oder mitgebracht ist, ist ja vollkommen egal, aber diese Qualität, die ist auch großartig, die wir da haben. Ne? Und da, also, das müssen wir auch nicht gleich zu Geld machen, aber...
Können wir aber.
Mhm. Ja. Genau, bin ich auch.
Wäre ich jetzt gar nicht dagegen.
Na, genau.
Also, ja, wow. Vielen Dank.
Ja, sehr schön.